NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Dezember 1929. Der Geburtstag des Dirigenten Nicolaus Harnoncourt.
Unaufgeregt kommt für mich nicht in Frage. Ich reg mich genauso auf wie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 60 Jahren. Ich bin genauso leicht zur Verzweiflung und zur Begeisterung zu bringen wie damals. Ich glaube, abgeklärt bin ich erst im Sarg.
Bis zur endgültigen Abgeklärtheit hat sich Nicolaus Harnoncourt allerdings noch einiges vorgenommen. Der Terminkalender ist etwas abgespeckt, aber immer noch beeindruckend. Soeben hat er mit dem chinesischen Publikumsliebling Lang Lang zwei Mozart-Konzerte aufgenommen. Mit seinem bäuerlichen Charakterschädel und dem schwarz-rot karierten Flanellhemd wirkt Harnoncourt wach und tatendurstig wie in alten Zeiten. Was der Musiker selbst etwas nüchterner sieht.
Da gibt es zwei Gefühle. Das eine ist scheußlich, weil man so vieles nicht mehr kann, was man gekonnt hat. Also es gibt sehr viele Dinge, wo man sagen könnte, das Alte ist eine ganz beschissene Angelegenheit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, im Alter kommt so etwas, was man im Volksmund Weisheit nennt.
Die Wiener Philharmoniker spielen Anton Bruckners 9. Sinfonie, dirigiert von Nicolaus Harnoncourt. Für den Österreicher war die Aufnahme mit dem Wiener Traditionsorchester eine Rückkehr zu den musikalischen Wurzeln. Für die Hardliner der alten Musikbewegung aber war es ein Verrat an der Sache des Originalklangs, dass ihr leuchtendes Vorbild, der kämpferische Harnoncourt, eines Tages auch moderne Orchester dirigierte. Alice Harnoncourt, seit 57 Jahren Gattin und rechte Hand des Dirigenten, erinnert sich.
Ich habe oft mit meinem Mann diskutiert, weil mich interessiert hat, warum er das macht. Nicht? Er wollte einfach Anstoß geben und hat gefunden, diese Art von Musizierweise ist nicht nur für die historischen Instrumente gedacht, sie ist für jeden Musiker gedacht. Und die Musiker interessieren sich ja dafür. Man muss ihnen ja nur die Augen öffnen. Es ist ja nicht so, dass sie eigentlich nicht wollen.
Nicolaus Harnoncourt wird als Pionier der alten Musik auf alten Instrumenten gefeiert. Aber er war noch in anderer Hinsicht ein Pionier. Er hat heutigen Orchestermusikern Augen und Ohren dafür geöffnet, wie man Bach, Händel und Vivaldi aus dem Inneren der Musiksprache wiederbelebt. Wie man sie, um es paradox auszudrücken, zur zeitgenössischen Musik macht. Der Instrumentenfetischismus von Aufführungspraktikern der ersten Stunde war ihm suspekt.
Ich glaube, dass die Ersten das Instrument zum Götzen gemacht haben. Die waren der Meinung, dass auf einer alten Oboe zu spielen, macht schon die Sache stilistisch richtig. Und bei uns war es eher umgekehrt. Wir haben gesagt, was ist stilistisch schlecht, was wäre nötig, um es stilistisch richtiger zu machen. Und das ist das Tempo, das ist die Artikulation, das ist das und jenes und das noch und dann noch der Klang des Instrumentes.
Deshalb wäre Harnoncourt nie auf die Idee gekommen, die Wiener oder Berliner Philharmoniker zu kritisieren, weil sie Barockmusik auf ihren modernen Instrumenten spielen. Was ihn ärgerte, war die uninspirierte Art, mit der selbst ein Wilhelm Furtwängler das 3. brandenburgische Konzert von Bach dirigierte.
Für mich war es einfach absurd, dass die Musik des Barock so langweilig wäre, während die Literatur und die bildende Kunst, die Architektur von Leben und von Kraft nur so strotzten. So haben wir uns zusammengetan und haben versucht, diese Musik so vital und so lebendig wie möglich zu spielen. Und bei der Gelegenheit sind wir auf die alten Instrumente gekommen, bei der Gelegenheit sind wir auf die beschreibenden Quellen gekommen, wie man auf diesen Instrumenten zu spielen hat, sind darauf gekommen, wie das Publikum früher reagiert hat. Wir haben überhaupt nicht daran gedacht, ob es Erfolg hat, sondern wir wollten zuerst einmal sehen, wie diese Musik ist und wie gut man sie spielen muss, bis sie wirklich zur Wirkung kommt.
Eine Aufnahme des dritten Brandenburgischen Konzerts von 1981 mit Nikolaus Harnoncourt und seinem Hausensemble, dem Concentus Musicus Wien. Natürlich klingen die historischen Streichinstrumente mit Darmsaiten feiner und sensibler als die Stahlsaiten auf den Geigen der Berliner Philharmoniker. Aber Harnoncourt interessierte sich nicht nur für den aparten Klang der alten Musik, sondern vor allem für ihre Klangrede. Denn in vergangenen Zeiten hat Musik nicht nur Emotionen angeregt. Sie war in sich eine komplexe Sprache, die man entschlüsseln und dann so überzeugend und farbig wie möglich spielen wollte, auch ohne Text.
Ich glaube, der Grund, warum wir das so sehr in den Vordergrund gestellt haben, war, dass man zu der damaligen Zeit Bach sehr motorisch abgespielt hat. Man hat die Sechzehntel so gleichmäßig wie möglich abgespult und hat das Nähmaschinenartige, das war dann schon fast ein Schimpfwort, und das Motorische in der Musik Bachs hervorgehoben. Und wir haben eben versucht, das wieder zurechtzurücken und das Sprechen jeder auch der untextierten Stimmen wieder ganz in den Vordergrund zu stellen.
Die Musik zum Sprechen bringen, das wollte Harnoncourt auch mit der ersten Gesamtaufnahme der gut 200 Kantaten von Johann Sebastian Bach, die ihn knapp zwei Jahrzehnte beschäftigte.
Es war für uns wie eine Entdeckungsreise durch die Fantasie eines Genies. Wir fallen von einem Staunen und von einer Bewunderung in die andere und es gibt keinen Takt von Leerlauf.
Harnoncourts Aufnahme der Bach-Kantaten, die 1991 abgeschlossen war, ist in mancher Hinsicht vom Standard heutiger Barockinterpretationen überholt. Die Blasinstrumente werden heute besser beherrscht, die Streicher sind beweglicher, die Chöre intonationssicherer. Doch Harnoncourts Lesart der barocken Klangrede fasziniert noch heute. Als er sich in den 1950er Jahren erstmals dem Publikum vorstellte, war sie noch ein Politikum. Die Gründung des Concentus Musicus Wien 1953 fiel in eine Zeit, in der sich das österreichische Kulturleben nach Krieg und Nazi-Herrschaft in politischer Verdrängung übte. Gefragt waren die vertrauten Klänge, während es die ganz neue Musik so schwer hatte wie die ganz alte. Vor allem, wenn sie, wie die barocke Schlachtmusik von Heinrich Ignaz Franz Bieber, an die eben überstandene Katastrophe erinnerte.
Ich bin gerade in der Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit zur Welt gekommen und mein Vater, der selbst in Wien geboren ist, hat als Diplom-Ingenieur Beschäftigung gesucht, wo immer, und da hat es ihn auf einige Jahre nach Berlin verschlagen und das hat eben dazu genügt, um mich dort entstehen zu lassen. Und dann ging meine Familie nach Graz und ich bin in Graz aufgewachsen.
Der Berliner Standesbeamte dürfte sich auch über den Stammbaum des Sohnes von Eberhard de la Fontaine, Graf d'Harnoncourt, unverzagt gewundert haben, der am 6. Dezember 1929 geboren wurde und daher, gut katholisch, den Namen Nikolaus erhielt. Die Mutter, eine Ururenkelin von Erzherzog Johann, brachte den österreichischen Hochadel mit in die Ehe. Allerdings wirkte sich die hohe Geburt im konservativen Wertesystem der Familie stärker aus als im Lebensstandard. Als Brotberuf nahm Nikolaus eine Stellung als Cellist der Wiener Symphoniker an. Dennoch erlebte Alice Hanoncourt magere Zeiten nach dem Krieg.
Da gab es eine witzige Situation. Wir haben uns überlegt, was kann man weglassen, was braucht man unbedingt. Also wir haben primär Kartoffeln und Salat und Topfen und Milch und Äpfel und solche Sachen. Und mein Mann hat das mal bei einem Interview gesagt. Und da hat er eine wütende Reaktion vom Direktor des Wiener Symphoniker gekriegt. Und er hat gesagt, ein Symphoniker kann sich jeden Tag Schnitzel leisten.
Im Wien der 50er Jahre waren die Hanoncourts, Nikolaus, Alice und ihre vier Kinder, regelrechte Aussteiger, was die Ernährung angeht, aber auch exzentrische Hobbys wie die Besessenheit von alten Noten und Instrumenten. Selbst in modischer Hinsicht schien sich Nikolaus Hanoncourt zu inszenieren. Man sagte ihm nach, immer die gleichen Hemden und nur eine Hose zu tragen.
Da täuschen sich die wahrscheinlich ein bisschen, weil ich habe zwar optisch gesehen nur eine Hose. Aber ich habe 12 Stück von dieser Hose. Also ich liebe nicht sehr die Veränderung im Modebereich.
Außer im Modebereich wurden Neugier und Veränderung zum Markenzeichen des Dirigenten Nikolaus Hanoncourt. Mit seinem Concentus Musicus Wien erschloss er lange vernachlässigte Komponisten des 17. Jahrhunderts, wie den Italiener Claudio Monteverdi. Aus Protest gegen den stupiden Dienst im Orchester gab er mit 40 Jahren sogar seinen Brotberuf als Cellist der Wiener Symphoniker auf.
Wir haben in unserer Orchestertätigkeit, ich war ja immerhin von 1952 an Orchestermusiker, wir haben in dieser Zeit Mozart-Sinfonien einfach nur heruntergespielt, auch unter den erlauchtesten Dirigenten. Nach 17 Jahren Orchester, ich war sicher, dass das nur mehr vertane Zeit ist, wenn ich da drin sitze und weiter so Mozart spielen muss.
Also saß er fortan nicht mehr, sondern stand am Dirigentenpult, beim legendären Monteverdi-Zyklus in der Zürcher Oper, bei den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen und dem steirischen Styriate-Festival, vor modernen Klangkörpern wie dem Konzertgebouworchester Amsterdam, dem Chamber Orchestra of Europe, den Wiener und Berliner Philharmonikern. Peu à peu schien sich Hanoncourt in den Musikbetrieb zu integrieren. Der einstige Unruhestifter wurde zum Denkmal der alten Musik. Aber man darf sich nicht täuschen im arbeitswütigen Grafen mit dem Dickkopf eines Dinosauriers. In Wahrheit hat er seine Wut nicht verloren.
Da müsst ihr wie den Dinosaurier in einen Riesenapfel hineinbeißen. Moment. Macht wirklich ein Sforzato, das heißt so stark wie möglich. Die Hörner müssen glühen auf der Eins. Danach haben wir keine andere Aufgabe, als dass wir den Zuhörer in die Erde hämmern. Das darf keine Spur von einem lieblichen Schluss haben.
Nein, lieblich ist Hanoncourts Musik auch im Alter nicht geworden. Mit seiner alten Revolutionstruppe, dem Concentus Musicus Wien, in dem seine Frau Alice noch heute Geige spielt, hat er 2013 noch einmal die letzten 3 Sinfonien von Mozart eingespielt und die Ansicht vertreten, dass es sich nicht um 3, sondern um ein Werk handle, eine Art instrumentales Oratorium. Eine ziemlich absurde Idee, die er aber so grandios umsetzt, dass sich auch hier Gelingen und Scheitern auf geniale Weise durchdringen. Wie so oft bei Nikolaus Hanoncourt.
Hatten Sie jemals Angst zu scheitern in Ihrem Beruf?
Immer. Man scheitert immerfort, weil man nicht das Allerletztmögliche erreicht. Das ist einfach unerreichbar. Heute weiß ich, dass es unerreichbar ist und finde das nicht mehr so entsetzlich.
Zeitzeichen gratulierte Michael Struck-Schlohn zum Geburtstag von Nikolaus Hanoncourt, der heute 85 Jahre alt wird. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.